Ja, wir waren ein paar Tage im Urlaub, sind heil wieder da, haben sogar vorzeitig abgebrochen wegen Sturm und Unwetter. Wir waren in Westpommern, wo meine Mutter herstammt, so ungefähr die Gegend. Es war schön. Dietl hat viele, viele Bilder gemacht. Schöne Natur. Ja, aber wir haben keinen Urlaub von Gott gemacht. Wir haben jeden Tag schöne Andachten gehabt, haben viel nachgedacht. Wir haben heute einen Predigttext, der es ganz schön in sich hat. Es ist der angegebene Predigttext aus Römer 8, die Verse 26 bis 30. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wir wissen doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Ein kurzer Abschnitt aus dem Römerbrief. Allerdings werden hier gleich mehrere tiefe Themen behandelt. Das ganze Kapitel 8 behandelt die Sehnsucht der Kinder Gottes nach endgültiger und wirklich praktischer Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Selbst die Schöpfung, die Natur, sehnt sich nach Erlösung von dem System der Sünde und der Vergänglichkeit. Durch den Sündenfall von Adam und Eva ist ja auch die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen worden. Die intakte Schöpfung aus dem Paradies war eine komplett andere, wie wir sie heute kennen. Es gab damals kein gegenseitiges Auffressen, keine Krankheit und keinen Tod. Im Römer 8 stehen auch folgende Verse: Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Denn ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Also die gesamte Schöpfung und auch wir Menschen befinden uns seit dem Sündenfall im Zustand der Sünde und auch des Sterbenmüssens. Obwohl das einzelne Individuum nichts dafür kann, wird es einfach in dieses System hineingeboren und ist damit Teil dessen. Man kann sich das schön in der Natur verdeutlichen. Jedes Tier, das dort lebt, kann ja nichts speziell dafür, aber es muss sterben auf die eine oder andere Weise. Ich hatte unlängst eine längere Autofahrt mit einer jungen Verwandten und wir hatten viel Zeit, uns auszutauschen. Sie berichtete von einem anderen nahen Verwandten, dieser ein ganz prinzipientreuer und disziplinierter Mann, bemüht sich wirklich außerordentlich, ein gutes und anständiges Leben zu führen. Er fühlt sich nicht als verlorener Sünder, er tut ja nichts Böses. Wozu also um Vergebung bitten? Der Denkfehler liegt darin, dass er noch nicht verstanden hat, dass jeder Mensch und jedes Tier automatisch in dieses System der Sünde hineingeboren wird. So gewaltig waren und sind immer noch die Folgen des Sündenfalls der ersten Menschen. Es bedarf also immer und für jeden einer aktiven Rettung und Erlösung. Und niemand, wirklich niemand, ist von sich aus gut genug. Man muss gar nicht aktiv und mutwillig sündigen, wir werden dort einfach hineingeboren. Und wenn ich mal nur von mir selber spreche, wenn ich in mich hineinschaue, man weiß vieles, wie es gut und richtig wäre, und es kommt im eigenen Herzen doch immer wieder auch anders hervor. Und das kann ich nicht abstreiten. Ich brauche Vergebung und Erlösung. Dann wendet sich unser Predigttext dem Thema Gebet zu. Dass wir in unserer menschlichen Natur noch nicht einmal in einer angemessenen Form beten können. Dass der Heilige Geist, wenn er denn in uns wohnt, es in eine Gott angenehme Form bringt. Das Thema Gebet und Gebetserhörung sind ein Thema, das mich schon lange Zeit beschäftigt. Ich denke, ihr kennt das auch. Man betet um eine Sache und man denkt auch wirklich, dass es ein gutes und richtiges Anliegen ist. Man betet vielleicht sogar oft und lange darum und es geschieht nicht. Und man fragt sich ernsthaft, warum ist das so? Ich habe doch im Namen Jesu gebetet und mein Glaube ist doch gar nicht so klein. Mein Gott, warum? Ich denke da oft drüber nach. Mal einige kurze Denkanstöße. Wir leben ja hier an der Küste. Es soll jetzt Sommer werden und viele Touristen besuchen unser Land. Ausgedehnte Felder, herrlicher Wald, die Ostsee mit ihren Stränden. Wir stellen uns mal vor, es ist morgens, ein Strandkorbverleiher und ein Bauer. Beide wirklich gute Christen. Stehen morgens früh auf, machen ihre Morgenandacht und beten dann. Der Strandkorbverleiher bittet um Sonnenschein, damit sein Geschäft gut läuft und die Touristen den Tag genießen können. Der Bauer hingegen ist allmählich in Sorge. Die Pflanzen auf seinen Feldern brauchen jetzt langsam wirklich Wasser. Und er bittet Gott um einen lang anhaltenden Regen, um einen weichen Regen. Und um seiner Bitte die rechte Form zu verleihen, fügt er ein kräftiges "im Namen Jesu" hinzu. Ihr wisst natürlich, was ich damit sagen will. Was soll Gott nun tun? Wenn wir ehrlich darüber nachdenken, die Welt ist voll von unerhörten Gebeten. Wie oft wohl haben wirkliche Christen für Kranke gebetet und die sind trotzdem gestorben? Wie oft haben Christen für Bekehrung von diesem und jenem gebeten? Das ist nicht geschehen. Wie oft beten wir für Israel, für Frieden in der Welt und das geschieht nicht? Heißt das nun, wir können aufhören mit dem Beten? Nein. Auf gar keinen Fall. Im 1. Thessalonicher 5, 17 heißt es sogar, betet ohne Unterlass. Allerdings bin ich überzeugt, dass Beten im Namen Jesu mehr ist, als nur eine Formel an ein Gebet anzuhängen. Ich denke, es bedeutet, im Einklang mit seinem Willen zu sein. Was für uns natürlich gar nicht so einfach ist zu erkennen. Und genau deswegen kommt uns auch der Heilige Geist zu Hilfe und vertritt uns im Gebet. Gott selbst weiß ja ganz genau, was sich in unserem Herzen abspielt. Sind die Dinge, die in unserem Herzen passieren, sind sie Geist oder Fleisch? Oder eine Mischung aus beidem? Im Vater unser, in dem uns von Gott gegebenen Gebet heißt es, dein Wille geschehe. Und da kommen wir der Sache nun auf den Grund. Im Namen Jesu beten heißt es, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Man erkennt an, dass der Wille Gottes das stets jeweils Beste ist. Und zugegebenermaßen ist das oft eine wirkliche Zumutung, für so etwas für sich anzunehmen. Denn es geschehen ja auch ganz real Dinge, die uns überhaupt nicht gefallen, gar nicht gefallen. Und auch dieser eine Vers, den wir erst gelesen haben, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Das gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Dieser Vers ist auch für mich mal bildlich gesprochen so ein dicker, fester Kanten Schwarzbrot. Da hat man richtig dran zu kauen. Da ist mir aufgefallen, dass dieser Vers gleich zwei Bedingungen enthält. Er gilt einer recht eingeschränkten Personengruppe. Wer Gott liebt und wer nach seinem Plan und Willen erwählt ist. Natürlich fragt man sich jetzt, gehöre ich dazu oder nicht? Liebst du denn Gott? Wie ist denn die Definition eigentlich für Liebe? Beantwortet die Bibel auch. 1. Johannes 5, Verse 1 bis 3. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Kinder aber, die ihren Vater lieben, die lieben auch ihre Brüder und Schwestern. Und umgekehrt gilt, dass wir wirklich Gottes Kinder lieben, erkennen wir an unserer Liebe zu Gott und daran, dass wir nach seinen Geboten leben. Denn Gott lieben heißt nichts anderes, als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Ich denke schon längere Zeit auch über den König David nach, weil er so ein praktisches Beispiel auch für einen Lebensweg ist. Er hat eine Jugend, in der er Gott wirklich gesucht hat, wo er diese große Heldentat mit Goliath vollbracht hat, wo er wirklich voller Glaube war. Und wir wissen auch alle von seiner großen Verfehlung, als er die Bathseba begehrt, Ehebruch begeht, ihren Mann mehr oder weniger tötet. Und dann kommt es zu dieser Szene mit dem Propheten Nathan, ne? Ja, Prophet Nathan. Und dann kommt dieser Zusammenbruch. Du bist dieser Mann. Er hätte weltlich gesehen die Macht gehabt, den Propheten zu töten und sich darüber hinwegzusetzen. Aber er ordnet sich unter und er nimmt die Zucht an. Und es passiert eine wirkliche Umkehr. Und wenn man, ich habe in letzter Zeit öfter mal Psalmen gelesen, wenn man Psalmen liest, dann spürt man das richtig. In Psalm 51, Vers 12 steht, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott. Erneuere mich und gib mir die Kraft, dir treu zu sein. Das ist der Zustand nach der Umkehr. Er merkt, dass er aus sich selbst heraus nicht dazu in der Lage ist. Wäre so ein Gebet auch mein innerer Herzenswunsch? Gott treu sein, ihn darum bitten, ein reines Herz? Oder will man das gar nicht? Im Psalm 119 lässt uns David einen Blick in sein Herz tun. Wie sich sein ganzes Inneres immer wieder um Gott und sein Wort dreht. Es ist ein langer Psalm, aber es lohnt sich wirklich, ihn mal zu lesen. Ich lese mal die ersten 8 Verse. Glücklich sind die Menschen, denen man nichts Böses nachsagen kann, die sich stets nach dem Gesetz des Herrn richten. Glücklich sind alle, die sich an seine Weisungen halten und von ganzem Herzen nach ihm fragen. Solche Menschen tun kein Unrecht, sie leben so, wie es Gott gefällt. Was du, Herr, angeordnet hast, das soll jeder genau beachten. Nichts soll mich davon abbringen können, deinen Ordnungen treu zu befolgen. Deine Gebote verliere ich nicht aus den Augen, darum brauche ich mich nicht zu schämen. Sondern ich kann dich mit aufrichtigem Herzen loben. Deine guten Gesetze lerne ich immer besser kennen. Ich will mich an deine Ordnungen halten. Hilf mir dabei. Lass mich nicht im Stich. Man spürt richtig, wie David ehrlich darum ringt, Gott ganz nahe zu sein. Und genau das ist es, was David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Was bei David noch wichtig zu beachten ist, man darf es nicht so verstehen, dass er am Ende seinen Willen durchgesetzt hat und doch die Frau bekommen hat, die er gerne wollte. Die negativen Folgen im Leben waren riesengroß. Tod des ersten Kindes, Streit und Zwietracht in der Familie ein Leben lang. Und wir wollen uns noch einmal die Frage stellen, liebe ich Gott? Die zweite Bedingung war Erwählung nach Plan und Willen Gottes. Das ist theologisch ein wirklich schweres Thema. Die Bibel lehrt beides. Freie Gnadenwahl durch Gott selbst, aber auch die eigenverantwortliche Entscheidung eines jeden Menschen. Also rein sachlich, intellektuell, wenn ich das einem Nichtchristen erklären sollte, werde ich mit diesem Thema selber nicht fertig. Aber wie erkenne ich das für mich selbst? Gehöre ich dazu? Ich frage mal so, spricht Gottes Wort dich an? Hast du Sehnsucht nach ihm und seinem Reich? Dann ruft er dich. Du stehst jetzt in der Verantwortung, darauf zu antworten. Und Gott, der ins Innere unserer Herzen schaut, weiß genau, wie ehrlich wir es meinen. Es geht immer um unser Herz, unser inneres Sehnen und Wünschen. Also wenn nun diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann müssen uns alle Dinge zum Guten mitwirken. Wir haben dann nämlich Gott die Führung in unserem Leben übergeben, dass er es so führt, dass wir tatsächlich bei ihm ankommen. Und dazu können auch Dinge gehören, die uns im Moment, in dem sie passieren, gar nicht gut gefallen. Wir befinden uns dann in einem lebenslangen Erziehungsprozess, der erst in der Ewigkeit wirklich abgeschlossen ist. Dietlind und ich, wir beten das oft, dass Gott uns so führt, dass wir bei ihm ankommen. Und wir wissen nicht, was das in der Praxis noch bedeuten wird. Das wissen wir nicht. Aber wir vertrauen darauf, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns nicht über unsere Kraft in Anspruch nimmt. Und wir möchten wirklich dort ankommen. Dieser Vers, dass uns alle Dinge zum Guten mitwirken müssen, ist wirklich Schwarzbrot. Aber wenn man es verinnerlicht hat, wenn man es wirklich für sich angenommen hat, dann ist es schön und hilfreich. Dann ist sogar Erziehung, die manchmal wehtut, ein Beweis für Gottes Liebe. Und das verstärkt dann noch weiter das Vertrauen in Gott. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlicher zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Hier wird uns jetzt erklärt, was denn das Ziel dieses lebenslangen Erziehungsprozesses ist. Christus ähnlicher werden. Und Gott geht liebevoll dabei mit uns um. Würde er uns für jede Sünde sofort bestrafen, dann wäre niemand von uns hier. Das heißt aber nicht, dass er es nicht so genau nimmt. Jede Sünde kann und muss auch vergeben werden. Und wir haben immer die freie Wahl. Wenn wir seine Gebote nicht halten wollen und keine Erziehung annehmen wollen, dann zwingt er uns auch nicht. Dann zieht sich Gott und der Heilige Geist aus unserem Leben zurück. Gott gibt uns aber nicht auf deswegen. Buße und Umkehr bleiben möglich. Auch hierfür ist David ein gutes Beispiel. Oder denken wir an den verlorenen Sohn aus Lukas, den Schächer am Kreuz. Deshalb dürfen und brauchen wir auch niemals aufgeben, um Menschen zu ringen. Wir beten nun schon Jahre jeden Tag auch für unsere Kinder. Allerdings lehrt die Bibel auch ganz klar, dass Menschen ohne Buße und Vergebung ihre Ewigkeit nicht in der Gegenwart Gottes im Himmel verbringen werden. Der letzte Vers des Predigttextes: Und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner Herrlichkeit. Hier spüren wir richtig, es ist sein Handeln, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Gnade mit uns. Was könnten wir schon hinzutun? Wir haben heute Morgen in der Morgenandacht in einem Kalender gelesen, ein neuer Bund ist durch Christus, der einseitig von ihm erfüllt wird. Er tut alles und wir brauchen es nur nehmen, weil wir haben nichts, nichts Reines, nichts Heiles. Dieter und ich, wir sprechen oft über solche Dinge. Wir rufen uns die Eigenschaften Gottes ins Gedächtnis. Wir versuchen uns seine Allmacht vorzustellen, wie er auch die Schöpfung ausgeführt hat. Im Psalm 8, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Auch Psalm 33 liebe ich sehr. Ich lese mal ein paar Verse. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit der Harfe, Lob singt ihm zur Harfe von 10 Saiten. Singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht es da. Wir haben richtig Freude an diesen Dingen. Also mir persönlich geht es so, wenn ich viel Nachrichten lese, Ukraine-Krieg, Umweltverschmutzung, all diese Dinge, das sind Sachen, die machen mich richtig fertig. Und man denkt immer, Gott, warum greifst du nicht ein? Warum wird es nicht besser? So viel Leid, so viel Unrecht. Aber wenn ich auf Jesus schaue, auf seine Allmacht, und wenn wir in die Bibel sehen, es läuft genau nach Plan. Diese Dinge sind uns vorhergesagt. Es muss so geschehen und es steht auch schon da, wie es ausgeht. Es ist mein Kleinglaube eigentlich, der mich so fertig macht. Wenn wir auf Jesus sehen, er ist der Sieger. Die Geschichte ist schon aufgeschrieben. Und die einzige Verantwortung, die wir dabei haben, ist, wo wollen wir sein? Wollen wir wirklich bei ihm sein? Dann tut er den Rest. Wir haben im Glauben tatsächlich schon Anteil daran. Wenn wir durch die Natur laufen, dann ist es uns bewusst, dass unser Herr all diese Dinge gemacht hat. Und das Wunderbarste dabei ist, dieser riesengroße und allmächtige Gott liebt mich und dich. Er will sich um uns kümmern und möchte, dass wir die Ewigkeit in seiner Gegenwart verbringen. Das will er. Und was er tun konnte dafür, hat er getan. Das überwältigt mich immer wieder neu und macht mir große Hoffnung. Und das wünsche ich wirklich jedem von euch und allen, die das hören. Amen.